Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien. Das Medienmagazin. Und hier sind eure Gastgeber Daniel Fiene.
Guten Abend.
Und Herr Pähler.
Guten Abend.
Kurz vor den Weihnachtsfeiertagen, da nehmen wir uns heute einmal zurück. Wir verlassen die Überholspur, auf der wir natürlich permanent unterwegs sind, drosseln den Speed der Medienindustrie und gehen so ein bisschen in uns und blicken zurück.
Und fragen den Publizisten und Kolumnisten Hajo Schumacher, wie würden Sie das Medienjahr 2018 in einem Wort beschreiben?
Dufte.
Oha, es kann ja anstrengend werden. Bei unserem Jahresrückblick 2018. Denn das ist unser Thema in dieser einen Stunde, was mit Medien?
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien.
Was mit Medien, das jahresrückblickende Medienmagazin. Und Herr Pähler?
Ja.
Was war das für eine Aufregung mit Klaas Relotius, die Spiegel-Affäre, die ganzen letzten 8 Tage. Über seine Fakes haben wir in der letzten Woche von unserem Medienmagazin schon ausführlich gesprochen. In der Zwischenzeit hat Spiegel Online mehrere Texte veröffentlicht. In einem erfahren wir, dass der ehemalige Spiegel-Reporter Relotius offenbar auch Privatspenden einsammelte. Das wird dann wohl doch ein Fall für den Staatsanwalt. Aber wir lassen den Fall Klaas Relotius heute Abend beiseite und kümmern uns um den Rest des Medienjahres. Ich freue mich, dass wir diese Tradition fortführen können. Das Gespräch haben wir vor ein paar Tagen aufgezeichnet, denn der Kolumnist, Publizist, Unternehmer, Buchautor, Medien- und Berlin-Kenner Hajo Schumacher ist zu Gast. Herzlich willkommen.
Schönen guten Abend. Vielen Dank für die Einladung und das große Vertrauen, was damit verbunden ist. Wir machen das jetzt im 48. Jahr.
Auf jeden Fall. Eine und wir Tradition. Haben vorhin festgestellt, wir machen es wie jedes Jahr unvorbereitet.
Logisch.
Ich hätte ja gedacht, dass Sie gesagt hätten, heiß wäre das eine Wort, mit dem man das Medienjahr 2018 hätte
langweilig,
beschreiben.
Langweilig hätte ich auch fast gedacht. Aber welches Wort es wirklich trifft, das werden wir jetzt tatsächlich in dieser Stunde gemeinsam erörtern. Wir haben 5 Kapitel mitgebracht, die wir uns mal anschauen wollen. Mhm. Und zwar beim ersten Kapitel steckt die Frage dahinter, Herr Schumacher, was haben Sie in diesem Jahr über Medien gelernt?
Ich habe 2 Söhne, die sind ungefähr in eurem Alter. Der eine ist 13, der andere ist 24. Und der 24-Jährige guckt extrem ausdauernd Dokus auf Arte. Das ist neu. Und der Kleine mit seinen 13 Jahren ist begeisterter zu Follower, Gucker, User von Funk oder Funk.
Funk.
Funk, genau. Mhm. Das heißt, beide Söhne sind vom öffentlich-rechtlichen System wieder so ein bisschen eingeholt worden. Und das finde ich eigentlich ganz prima. Das ist neu.
Können Sie sich das denn erklären? Also warum finden die das gut?
Also an mir liegt es nicht. Wir sind natürlich ein Medienhaushalt und ich habe sie von Kind auf an versucht zu indoktrinieren. Aber wie diese widerspenstigen kleinen Biester so sind, machen sie natürlich genau das Gegenteil und haben nur irgendwelchen doofen Influencern auf YouTube und sonst wo so Hirnis toll gefunden. Und wo ich sie dann so ein bisschen in Ruhe gelassen habe mit Indoktrinieren, da sind sie jetzt auf einmal so zum großen, schönen Angebot zurückgekehrt. Und das klingt jetzt alles ein bisschen sehr romantisch oder so, aber ich finde das echt toll.
Darüber habe ich aber ehrlich gesagt in diesem Jahr auch mal drüber nachgedacht, weil es gibt ja immer mal wieder so diese Geschichten, dass Medien sich unbedingt verjüngen wollen, um auch was für jüngere Leser, Zuhörer, Zuschauer an den Start zu bringen. Und wenn man sich das dann mal ganz genau anschaut, denke ich so, ganz ehrlich, ich glaube, vor 20 Jahren, da hat einfach mal so ein 12-Jähriger auch noch keine Tageszeitung gelesen. Klar. Oder die Tagesschau geguckt. Das kommt dann irgendwann, wenn man das Bedürfnis hat, auch andere Informationen in sich aufzusagen. Oder so. Also lernen die Medien nicht irgendwie dazu oder machen sich unnötig verrückt in gewissen Bereichen?
Ich glaube auch, dass diese Idee von der Verjüngung falsch gedacht ist. Es ist einfach ein bisschen moderner, ein bisschen schneller. Und ich finde, eine gute Arte-Doku, und davon gibt es echt viele, die ist zeitlos und alterslos. Also dieser Jugendfetisch, hey Leute, alles dufte, das muss doch gar nicht sein. Das muss einfach nur ein bisschen andere Musik drunter, ein bisschen nettere Moderatoren und nicht immer die gleichen Kalbsgesichter.
Aber ist es nicht auch eine Frage des Kanals, über den eben diese super top Arte-Doku dann eben einen jüngeren Menschen, wobei ich habe gerade ja vorhin gelernt, Ihre Söhne sind zusammengenommen jünger als ich, aber das tut nichts zur Sache, sag ich mal, den richtigen Kanal zu finden, mit dem man überhaupt dann auch jüngere Menschen erreicht?
Es schadet nichts, wenn das Angebot jetzt nicht ARD und ZDF heißt. Insofern ist diese Umbenennung in Funk ist schon mal ganz gut. Und Arte hat ja auch dieses Gefühl von, ist irgendwie anspruchsvoll, heißt ja schon so. Das ist schon gut. Also wenn das jetzt erstes oder zweites Programm heißen würde, das wäre nicht so gut. Insofern ist ein neues Naming Ist wie ein neues Leben. Na, na, na,
na, na, na. Was hat na, Sie gelangweilt na, 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 in diesem Jahr?
Was mich gelangweilt hat, oh, ich muss echt sagen, die Bild-Zeitung, die, ich fand die so berechenbar in ihrer, wie sagte der Kollege, Spreng als Vorfeldorganisation einer Partei.
Aber man hat auch so ein bisschen das Gefühl oder auch immer mal wieder im Kommentar, dass sie mittlerweile nicht mehr so den Nerv des Volkes treffen, obwohl sie es immer gerne behaupten.
Eines Volkes.
Ja, und das ist aber echt mittlerweile eine kleine Minderheit geworden ist.
Das ist so Volksvolk. Naja, das Problem ist ja folgendes, die Leserschaft ist sehr alt und inzwischen auch nicht mehr der kleine Mann. Ne? Ich meine, wir erinnern uns ja an Axel Cäsar Springer, der ein 15-Pfennig-Stück prägen wollte, weil er die Preiserhöhung damals der Bild-Zeitung von 10 auf 20 Pfennig verhindern wollte, dann aber zwei Münzen, das war ihm zu kompliziert, also hat er tatsächlich nachgefragt, ob man ein 15-Pfennig-Stück für die Preiserhöhung der Bild-Zeitung prägen würde. Das waren die Zeiten, als Bild eine Volkszeitung, eine vielleicht auch Arbeiter- und kleine Angestelltenzeitung war. Wenn du dir heute anguckst, was kostet ein Bild, irgendwie 80, 90 Cent oder sowas, das ist ja schon richtig viel Geld über einen Monat gerechnet. Mhm. Insofern ist das dann eher älteres, vielleicht nicht ganz so kaufkräftiges Publikum, aber auch nicht eher so angstgetrieben. Naja, und die werden dann bedient.
Wovon haben Sie sich denn, wenn Sie mal so auf das Jahr 2018 zurückschauen, tatsächlich auch verabschiedet? Was bleibt zurück?
Oh, das sage ich jetzt echt ungern. Wovon ich mich verabschiedet habe? Ich habe mich von meinem Brand 1-Abo verabschiedet. Hm. Ohne, dass das mit einem Qualitätsurteil einherging. Aber ich hatte das Gefühl, boah, das kannst du jetzt auch mitsingen. Ich war, glaube ich, so 8 bis 10 Jahre Abonnent. Wie gesagt, auch ich bin immer so eine Art Spendenabonnent. Also ich möchte auch bestimmte Unternehmen oder Aktionen fördern, die ich gut finde. Und das baue ich dann immer mal so ein bisschen um. Also ich bin auch tatsächlich so ein Internet-Kleinspender. Wie gesagt, Perspective Daily oder Krautreporter oder so. Das sind alles Initiativen, die ich toll finde.
Das habe ich auch mal so festgestellt, dass man irgendwie an einem Medium, sei es irgendwie ein regelmäßiger Podcast oder Zeitschriften oder Zeitungen, dass man dann irgendwann den Spaß verliert, aber dass es auch nicht unbedingt schlecht ist, oder? Wenn man dann einfach mal ja auch sich Raum schaffen kann, Neues zu entdecken.
Ist vielleicht auch eine Altersfrage. Also dieser Sound ist einfach auch so ein bisschen, das war ja früher interessanterweise so ein kommunitaristischer neoliberaler Sound, der war ja ganz interessant. So Unternehmen sind toll, aber nur, wenn sie auch irgendwie sinnvoll agieren. Das fand ich so in dieser Hybridfunktion ganz prima, aber wie gesagt, die Melodie kennt man dann irgendwann. Was mich, ach so, wo wir gerade so offen reden, was mich überrascht hat, wie viele Menschen wie viel Zeit aufwenden, um Podcasts zu hören. Weil wenn man sich diese ganzen Abrufzahlen anguckt, dann ist das ja, was die deutsche Mediennutzung angeht, inzwischen echt ein Fund geworden.
Hat Sie das überrascht?
Ja.
Warum?
Weiß ich auch nicht, weil ich dachte, Podcast ist dann doch so ein bisschen so eine Bespaßung von vielleicht so von Politikstudenten oder sowas. Und das ist ja auch so einfach. Also die dürfen ja nicht zu perfekt sein. Man darf seine Werbung da so einfach reinquatschen und es darf auch gerne mal irgendwie eine Kaffeetasse umfallen oder sowas.
Aber ist das Ganze, ich habe so ein bisschen auch so eine Angst, ob dieser Podcast-Hype jetzt nicht schon ein bisschen vorüber ist. Ist ja so, ich weiß nicht, in ihren Berliner hippen Kreisen, jeder, der was auf sich hält, hat einen eigenen Podcast. Ich glaube, Sie sind der Einzige in Berlin, der noch keinen eigenen Podcast hat, oder?
Naja, ich bin mehrfach angefragt worden. Und ich habe ja auch eine tolle Radiostimme, wie mir mehrfach versichert wurde. Es wird mir auch Spaß machen, weil es wahnsinnig schnell verdientes Geld ist. Weil es ist viel einfacher, eine halbe Stunde was zu erzählen, als sich eine Geschichte aus den Rippen zu quetschen. Ich habe ehrlich gesagt nicht, ich habe einfach nicht dran geglaubt. Und dann ist der Zug abgefahren ohne mich. Also ich bin ein totales Opfer meiner Ignoranz. Aber welchen hört ihr denn so gerne?
Wir hören natürlich gerne diese Sendung.
Eine Stunde was mit Medien ist auf jeden Fall.
Ihr macht einen Podcast?
Mhm. Ja. Wobei da ist auch immer die Frage, sind wir eigentlich ein Podcast? Technisch gesehen ja, wahrscheinlich die, aber so.
Aber hätte es uns beim Campusradio nicht als Podcast gegeben, würde es uns heute nicht mehr geben.
Das stimmt.
Und eigentlich denken wir immer, ist die Radiosendung mehr eine Live-Aufzeichnung des Podcasts, oder?
Und das ist ja das Interessante und das ist ja so ein bisschen das, was wir vom Fernsehen auch kennen, der Abschied vom Linearen. Das, was ich gerne höre, nehme ich halt irgendwo mit und höre es im Auto, in der Bahn oder sonst wo, nicht dann, wenn es kommt. Letztendlich nichts anderes als eine Mediathek für Audio. Das hat mich dieses Jahr übrigens echt geärgert, dass es die, ich glaube Ulrich Wilhelm war das, der Intendant vom Bayerischen Rundfunk, der vorgeschlagen hat, wir müssen endlich mal eine idealerweise europäische Mediathek aufsetzen, wo alles das, was die Öffentlich-Rechtlichen von BBC bis ORF machen, die auch was Gutes, Armin Wolf zum Beispiel, dass die alle zusammen eine große, einfache, für alle verfügbare Mediathek machen, so nach dem Netflix-Prinzip, kapierst du schnell, bleibt ewig drin und. Das würde ich von meinen Gebührengeldern schon echt gerne sehen.
Aber es gab ja auch schon mal den Vorstoß und dann wurde das aber auch von Kartellseite geblockt in Deutschland. Was war es? Germany's Gold oder so? Was da zusammen, wo sich verschiedene Sender zusammenschließen wollten. Aber ich glaube jetzt mittlerweile mit viel mehr Google, Facebook, Netflix, Amazon-Erfahrung wird das vermutlich anders ausfallen. So eine Bewertung.
Und ich frage mich, wo da dann auch so die politische Energie bleibt, das einfach mal zu machen.
Ja.
Und man kann ja über die amerikanischen Internetgiganten sagen, was man will, aber die wissen einfach, wie es funktioniert. Wie es schnell und einfach. Ich meine, hey, du hast dich bei Netflix abgemeldet. Okay, schade, dass du gehst. Schön, wenn du wiederkommst. Alles dufte. Und es dauert genau 30 Sekunden, mich 3 Monate später wieder anzumelden.
Aber man muss natürlich dazu sagen, dass Netflix ist kein öffentlich-rechtlich, föderal und irgendwie pluralistisch mitbestimmungsmäßig aufgebauter Laden.
Ja, aber du kannst doch jetzt mit diesem ganzen Offizialkram nicht so komplette Handlungsunfähigkeit immer
fertig. Aber Netflix hat inzwischen mehr Berlin-Serien als der RBB im Angebot.
Dazu möchte ich mich nicht äußern. Ich arbeite gelegentlich für den RBB und im Sinne meiner ganz persönlichen Zukunftssicherung muss ich diesen Sender sensationell finden.
Das unterschreiben wir natürlich gerne an dieser Stelle, wenn das hilft.
Apropos, wenn wir das mal gucken, wäre das eigentlich was, eine Idee für die Lindenstraße 2020? Läuft ja der Deal mit der ARD aus. Die will da nicht verlängern, haben sie ja in diesem Jahr entschieden. Ich überlege mal gerade so eine Zukunft auf Netflix oder als so.
Netflix macht die Lindenstraße weiter.
Das wäre doch eine Schlagzeile, die hätte ich gerne in diesem Jahr noch gesehen.
Ist die Lindenstraße international vermarktbar? Also funktioniert die in Brasilien, in England, in Indien? Weiß ich nicht. Ich fände das mal so als Signal, so wie Spotify da Böhmermann und Olli Schulz mal rübergeholt hat, einfach nur so, um zu zeigen, guck mal, weil wir es können, das wäre schon lustig. Aber ganz ehrlich, wann habt ihr das letzte Mal Lindenstraße geguckt?
Das war...
Also ist länger her als Tatort, den letzten.
Ja, das ist ja.
Ja, das war...
Dieses Jahr habe ich Lindenstraße nicht ein einziges Mal...
1996.
Würde ich auch sagen, 96.
Hm? Nein.
Doch. Warum? Lindenstraße?
Ich überlege gerade mal. Also ich meine, was ist gucken? Ab und zu mal reinschalten oder wirklich gucken?
So eine ganze Folge.
Nee, stimmt. Nee, okay, nee, ja,
so beim Vorbeizeppen einfach mal länger als 30 Sekunden stehen bleiben. Mhm. Und ich verwechsel das immer mit Loriot und denke, Dicky sagt gleich ein Weihnachtsgedicht auf. Also Lindenstraße ist echt völlig überbewertet.
Okay. Also ist das jetzt auch so kein Abschied des Jahres?
Ach, Quatsch.
Wo sie traurig sind.
Ja, das ist,
was ist mit Mesut Özil? Müssen wir dem hinterher trauern?
Martin Schulz. Mesut Özil, das finde ich ein sehr, sehr schönes Thema, weil da hat mich echt enttäuscht mehrererlei. Erstens mal unsere wahnsinnig luschige Nationalmannschaft. Wir erinnern uns an die Schweden, die ihren, ich weiß nicht mehr, wie er hieß, der Außenverteidiger, der den entscheidenden Strafstoß da verursacht hat, den Toni Kroos dann da in der 139. Minute reingesemmelt hat. Und da gab es ja irgendwelche rassistischen Beschimpfungen, der olle Muslim hat alles versemmelt und sowas. Und dann hat sich die Mannschaft gleich am nächsten Tag auf den Trainingsplatz gestellt und gesagt, so, wir stehen gemeinsam hinter unserem Mitspieler und der ist prima und wir stellen uns gegen alle doofen Männer dieser Welt. Das hätte ich mir so wahnsinnig sehr von dieser Nationalmannschaft gewünscht. Haben sie aber nicht getan. Stattdessen hat Jerome Boateng die Chance genutzt und für seinen komischen Verkaufskatalog namens Boa dann nochmal seine gute Seite rausgekehrt. Da hätten auch wir und die Sportjournalisten den geschätzten Herrn Grindel und Bierhoff und diesen ganzen verdrucksten DFB mal richtig unter Dampf nehmen können. Es war so, so ekelhaft, wie da Teile Deutschlands ihre latente Xenophobie an Mesut ausgelassen haben. Ein in Gelsenkirchen geborener junger Mann. Hey, der ist Deutscher.
Ist dieses möglicherweise, hört sich ja fast so ein bisschen nach medialem Versagen an, wenn ich das so richtig, vielleicht ein bisschen überinterpretiere.
Ich glaube eher Gleichgültigkeit.
Gleichgültigkeit?
Ist Gleichgültigkeit Versagen, ja.
Vielleicht schlimmer. Schon. Ist das der gleiche Mechanismus wie beim Thema Dieselgate?
Boah.
Das ist eine geschlossene Frage, kannst du sagen, nein.
Ich nehme Joker.
Okay. Dann lassen Sie uns doch über Politik reden. Das ist vielleicht auch für Sie ein Joker, oder?
Ja.
Kommen wir zum zweiten Kapitel, nämlich wir wollen mit ihm auch noch heute über die Politikberichterstattung in diesem Jahr reden. Mhm. Denn es gibt ja so ein gewisses Gefühl, wenn man so, das sind ja die neuen Fakten, haben wir auch gelernt in diesem Jahr. Und zwar, dass viele sagen, es geht in der Politikberichterstattung nur noch um Personalien und um Migration. Was anderes findet gefühlt überhaupt nicht mehr statt.
Und um Diesel.
Und um Diesel, genau. Und da fühlen sich viele von den Medien einfach nicht abgeholt und würden sich wünschen, dass die Medien das auch ein bisschen steuern, wie das, wie die Politik tickt. Ist das die Aufgabe von Medien? Machen die Medien ihren Job tatsächlich nicht so gut oder können sie es eh nicht anders machen, weil die Politik das einfach mal so die Themen selber setzt und sich dann auch vielleicht von der AfD und so hervor oder vorhertreiben lässt?
Ich nehme mal das Beispiel Migrationspakt, der ja jetzt neulich in Marrakesch von einigen Ländern jedenfalls unterzeichnet worden ist. Ich kann mich erinnern, als das Thema aufkam, waren wir alle sehr überrascht und dachten, hey, Migrationspakt, haben wir auch gar nichts von gehört. Und dann setzte die Politik, so Heiko Maas und einige andere voran, setzten so den Sound von wegen, du musst den Migrationspakt gut finden. Niemand wusste bis dahin so richtig, was da drin steht und wie der zustande gekommen war. Und dann fanden wir den erstmal alle gut und es wurde rumgeprantelt und gut gefunden. Und dann so langsam guckte man sich das mal alles an und stellte fest, das lesen wir erst heute auf Spiegel Plus, also am Tag, am Tag, als das in Marrakesch beschlossen wurde, haben wir das auf Spiegel Plus gelesen. Also eigentlich viel zu spät. Und da hätte ich mir gewünscht, dass zumindest die Qualitätsmedien etwas genauer reingucken, was steht in diesem Pakt drin, was bedeutet das eigentlich, ist der verpflichtend, ist der nicht verpflichtend, Soft Law und alle diese Themen. Das kam erst so nach und nach und da denke ich mir, Mann, man hätte eigentlich auch schon sehen können, dass die AfD beziehungsweise die ganze europäische Rechte an diesem Migrationspakt schon seit Monaten rumdoktert und das Thema hochzieht und nur darauf gewartet hat, bis sie das platziert.
Genau, das war nämlich ganz interessant, weil man hat eigentlich schon in den Kommentarbereich, also wer in den Medien Community-Arbeit gemacht hat, da habe ich auch mit Kollegen und bei anderen Häusern drüber gesprochen, die haben das Thema schon sehr, sehr lange kommen sehen, weil das dort immer mal wieder aufploppte.
So, und jetzt sag mir mal bitte, warum das nicht funktioniert, dass wenn die Community-Leute, die sind doch so eine Art Frühwarnsystem, ja, weil die sehen doch, welche Themen jetzt aus dem Nichts kommen. Das müssten die doch eigentlich ihren Oberfürsten da melden und sagen, ey, lass uns da mal drauf achten. Das scheint aber nicht zu passieren. Ich verrate dir auch deswegen, warum, weil diese Community-Manager einfach so Journalisten, wenn überhaupt, zweiter Klasse sind. Ja, und die Großkommentatoren sagen, ach, da diese jungen Leute mit ihrem Internet. Anstatt die mal ernst zu nehmen.
Ja, ist das immer noch so? Da muss doch der liebe Kollege Fiene, da müsstest du doch widersprechen. Das ist doch genau dein Thema, wenn du nicht gerade was mit Medien machst, oder?
Ja, was ist tatsächlich das Problem, wenn du mal auch guckst, wer betreut eigentlich die Kommentare? Ja. Das sind nicht nur journalistische Anfänger, das sind auch einfach manchmal Studenten, die bisher noch keine Erfahrung in Redaktionen haben. Oder es wird sogar ganz outgesourced an irgendwelchen Agenturen, die sogar ganz getrennt sind von der Redaktion. Also es gibt auch, wenn ich mir das hier bei Nova anschaue, dann oder auch bei der Rheinischen Post, also da machen wir das jeweils anders. Und da merke ich aber auch den Wert, dass es sehr hilft, dass das einfach ganz normale Redaktionsmitglieder sind.
Also das heißt, richtige, echte Redakteure gucken da auch auf die Community-Themen.
Ja, wir haben also bei der Rheinischen Post gibt es zwei Community-Redakteure, das sind ganz richtige Redakteure, die haben den gleichen Vertrag wie ich.
Aber hat das dazu geführt, in diesem konkreten Fall Migrationspakt, dass das bei euch eher Thema war? Wenn nicht, können wir jetzt schnell weitermachen, du hast nachher rausschneiden, aber es würde mich interessieren.
Nein, wir haben tatsächlich, also ich kann mich noch an die Diskussion erinnern, als ein Kollege, der Social Dienst hatte, der hat gesagt, das wird rauf und runter diskutiert, da müssen wir doch was zu machen. Da haben wir das auch mal mit in die Konferenz genommen, aber da waren dann an dem Tag andere Themen, da hat es das geschlagen. Und das hat irgendwie 3-4 Anläufe gebraucht, aber wir hatten es trotzdem noch eher als viele andere Medien. Die haben es nämlich dann oft erst gemacht, als sie nämlich, als es dann auch durch die Politik angenommen wurde.
Und zweites Beispiel, dieser Dreikampf, diese Regionalkonferenzen, diese 8 mit AKK, Merz und Spahn. Auch da hatte ich das Gefühl, dass da ganz viel so Stilkritik geübt wird. Und ich hätte mir so gewünscht, dass man die zentralen Sätze der Kandidaten, also auch um so eine Vergleichbarkeit herzustellen, wer hat was gesagt. Aber es war immer klar, so Spahn ist ja sowieso abgeschlagen und Merz ist der Mann der Wirtschaft und AKK weiß man nicht so richtig. Da hätte ich mir viel, viel präzisere angloamerikanische Berichterstattung, so das war ihr stärkster Satz, da haben sie sich unterschieden, kann man meinetwegen auch Noten geben oder sowas. Mir wurde das alles so sehr verfeuilletoniert. Natürlich ist es einfacher und es ging dann natürlich, und da kann ich eurer These nur zustimmen, immer wenn jemand was gegen Migration gesagt hat oder dafür oder wie auch immer, das wurde dann thematisiert. Alles andere weiß man gar nicht, wo sie sich unterschieden. Warum? Weil es natürlich schneller geht. Also ne, wer als erster raus ist, gerade online, kriegt die Klicks, und wenn du da eine Überschrift schreibst, was weiß ich, A, B oder C sagt was gegen Migration, dann hast du sofort deinen Bass und der Rest ist eh wurscht. Mhm. Und jetzt mal an die eigene Adresse. Ich merke das doch an meinen Geschichten auch. Ich leide ja an einer Krankheit namens Altersmilde. Das heißt, so diese brutale böhmermannsche Zuspitzung von Themen, die ist mir langsam ein bisschen zuwider, weil ich glaube, dass das Klima dadurch nachhaltig auch vergiftet wird. Du merkst allerdings, dass wenn ich Texte schreibe, die jetzt irgendwie so einen Wumm haben, also Wumm im Sinne von ich beleidige jemanden oder behaupte was Grenzwertiges, die verbreiten sich rasend schnell, und die etwas ausgewogeneren, die ich als, ich sag mal, mit meiner Demokratenseele als fairer, als klüger, als abgewogener betrachten würde, die funktionieren überhaupt nicht. Das heißt, das Ruhige hat überhaupt keine Chance gegen das Laute.
Ich glaube, das hat aber nichts mit Altersmilde zu tun. Ich glaube, das ist einfach ein Zeitgeistphänomen.
Das Ruhige?
Ja, dass das
nicht mehr durchdringt.
Diese Polarisierung und Spaltung.
Ja, völlig klar. So. Das heißt, du kannst über den Migrationspakt eigentlich gar nicht mehr, vernünftig reden, sondern du musst dafür sein, dann bist du ein Gutmensch, oder du musst dagegen sein, dann bist du ein AfD-Wähler. Ja. Und dazwischen gibt es nichts. Und natürlich gibt es allerlei, was weiß ich, Formulierungen oder Sachen, über die man einfach mal reden und die man auch mal abwägen kann, ohne sich sofort in irgendwelche Schützengräben zu schmeißen. Das erleben wir auch beim Mann-Frau-Thema. Ich meine, ich fand die MeToo-Debatte, die ist ja auch schon wieder ganz, haben wir letztes Mal drüber geredet, ne?
Auch überlegt, war das eigentlich dieses Jahr?
Die MeToo-Debatte war in diesem Jahr, die ging weiter. Und dann hatten wir aber auf einmal noch die MeToo-Debatte, also TWO,
ja.
Wo es dann auch um das Thema Migration ging.
Ja, jetzt wollen wir mal nicht zu komplex werden. Auch da hat man noch den Eindruck, entweder bist du Feministin oder Feminist oder du bist Trump. Dazwischen gibt es ja auch nicht so rasend viel. Also das wobei interessanterweise im privaten Gespräch, sagen Journalisten ja immer dann, wenn sie im Schlingern sind, im privaten Gespräch hast du das Gefühl, dass da sehr viel differenzierter geredet wird. Das kannst du aber nun wiederum nicht schreiben, weil interessanterweise die Extreme sind medial auch viel, viel aktiver. Also wenn du zum Beispiel einen Bestseller schreiben willst, dann musst du irgend so was Sarazineskes schreiben. Ne? Irgendwas mit Ausländern oder Islam oder so. Diese Rechten sind wahnsinnig treue Buchkäufer. Das ist immer Bestseller-Garantie. Wenn du was Ausgewogenes schreibst oder was Nachdenkliches, ja, dann wirst du mal bei Dennis Scheck irgendwie so ein bisschen, aber das hilft auch nichts.
Schlagen wir das dritte Kapitel auf in unserem medialen Jahresrückblick hier bei Deutschlandfunk Nova. Und da haben wir drauf geschrieben, Datenwahnsinn, ja. Also ich sag mal, Facebook, der Cambridge Analytica-Skandal, unzählige Vorladungen in Washington, Brüssel, London fürs Top-Management von Facebook. Die hatten Skandale in anderen Ländern. Ja, dann hatten wir natürlich hier bei uns noch die Verschärfung des DSGVO, die große Angst vor der Einführung, viele kurz entschlossene Panik kurz vor knapp, um sich schnell noch DSGVO-sicher zu machen, so über Nacht. Und seitdem haben wir seitdem davon noch irgendwie nichts mehr gehört. Künstliche Intelligenz fällt mir da noch ein. Die darf ja jetzt bei keinem Konferenzprogramm fehlen. Und da fragen wir uns, wann wird Hajo Schumacher durch KI ersetzt?
Och, ich bin schon durch KI ersetzt. In Wirklichkeit liege ich in der Badewanne. Dies hier ist mein Bot, der spricht. Aber das ist noch... wann wird Hajo Schumacher durch künstliche Intelligenz ersetzt? Genau die gleiche Frage habe ich Anfang Dezember. Helge Braun, geht ihr?
Ja.
Klingt so. Tschüss.
Jetzt kommen die Bots.
Die gleiche Frage habe ich Helge Braun, dem Kanzleramtsminister, Anfang Dezember gestellt, weil politische Entscheidungen sind doch viel besser, wenn sie von künstlicher Intelligenz getroffen werden. Da tut man dann alles an Daten und an Entscheidungen und andere Länder und so. Und dann kann man die bestmögliche Entscheidung treffen. Ein Menschenhirn, nicht mal das von Helge Braun, ist in der Lage, eine solche Entscheidung zu treffen. Und dann lacht er so ein bisschen spitzbübisch, wie er das so macht, und sagt, ja, das sei als Assistenzsystem sehr gut, aber in Wirklichkeit das menschliche Maß sei nicht zu ersetzen. Also ja, betreutes Regieren, was soll er auch sagen? Künstliche Intelligenz. Ich mache dazu nächstes Jahr ein total tolles Projekt in Nordrhein-Westfalen, unter anderem vielleicht auch mit euch da bei der Rheinischen Post, Daniel, weil ich stelle für mich fest, dass ich will nicht mit meinem Alter kokettieren, aber ich habe tatsächlich lange Jahre gebraucht, bis ich eingesehen habe, dass ich an diesem Internet nicht vorbeikomme. Und ich kenne ganz schön viele Kollegen, so um die 50, die noch so ganz klassisch mit Papier und Druckmaschine und sowas sozialisiert worden sind. Die dachten alle, oh, irgendwie rette ich mich analog in die Rente. Und die nächsten 10 Jahre geht das noch so mit Papier. Ich glaube, das funktioniert nicht. Meine Generation, die analoge Generation, wir Babyboomer, die alle erst in 15 Jahren in Rente gehen, wir kommen nicht umhin, uns mit diesem Thema viel, viel, viel intensiver zu befassen und eben nicht so, wie das in manchen Redaktionen passiert, dann die Community Worker als billige Sklaven im Internet zu betrachten, sondern da passiert es. Und ich finde es ganz toll, das freut mich übrigens sehr, dass mein alter Kollege Alexander Neubacher es fertiggebracht hat, natürlich mit Hilfe anderer Kollegen, endlich beim Spiegel 10 Jahre danach eine Paywall einzuziehen, die funktioniert, weil die nämlich einfach ist. Ja, du hast genau 2 Zahlmodelle, willst du haben oder willst du nicht, und kriegst dafür das ganze Programm. Und bezahlen funktioniert sogar. Großartig.
Das finde ich ist übrigens auch ein Medienthema des Jahres, dass viel mehr mit Sachen paid experimentiert wird, dass Dinge, die Krautreporter gibt es noch, also die haben sich ja quasi nochmal neu erfunden. Wir haben in diesem Jahr hatten wir die Macher von Steady bei uns zu Gast nochmal, wir hatten die Riff-Reporter.
Genau. Und das ist, funktioniert das bei den Riff-Leuten?
Die sagen ja, das war allerdings erst letzte Woche. Vorletzte Woche.
Ich meine, es ist das Genossenschaftsprinzip.
Und hier,
ne?
Und Kollege Niggemeier über Medien, der hat auch ein Pay-Modell. Funktioniert das?
Naja, zumindest kann man das daran ablesen, dass sie immer neue Autoren. Es gibt sie noch. Und es gibt vor allen Dingen, es schreiben nicht nur er und Boris Rosenkranz, sondern sie kaufen richtig Autoren ein. Und das ist ja schon mal so ein Signal, Zeichen, ne? Signal, dass da.
Ja, finde ich toll. Und das zeigt aber auch, dass die Konsumenten, jedenfalls ein Teil der Konsumenten, Sebastian Esser für den Krautreportern sagt immer, sind so 3, 5, maximal 10%. Das sind aber wirklich Fans und die haben auch überhaupt kein Problem, dir 5 Euro im Monat zu geben. Super.
Aber wie ist das?
Bitte, Herr Peller. Ich wollte nochmal fragen, also wenn wir an der Stelle tatsächlich nochmal auf die Referenzpersonen vom Anfang, ihre Söhne zurückschauen, wie ist das mit der Zahlungsbereitschaft bei denen?
Die haben das Zahlen relativ früh gelernt, weil es einige Computerspiele gibt. Da kann man den Computerspielmachern wirklich nur gratulieren für ihre Dreistigkeit. Da musst du irgendwelche bestimmten Diamanten oder Waffen oder sonst irgendwelche Energieelixiere tatsächlich kaufen. Und es gibt ja, ich glaube, über eBay oder sonstige Verkaufsbörsen kannst du tatsächlich so Coins für Computerspiele kaufen. Also Währungen, die aber nicht Bitcoin-mäßig für irgendwas zum Bezahlen taugen, sondern wirklich nur für dieses Spiel. Ja. Und nur damit du weiterspielen kannst, gibst du denen richtiges Geld. Das heißt, die Kinder haben das relativ früh gelernt, löhnen, wenn man Spaß haben will.
Es ist aber auch perfide, ne? Willst du Zeit sparen, musst du Geld reinpacken. Ja. Es ist so klug.
Das ist wie im echten Leben.
Aber wenn man
es ist echt schlau.
Aber wie finden wir das denn, dass zum Beispiel mal jetzt neuerdings beim Spiegel, muss man immer gleich so, da hat mich ein Artikel interessiert, nämlich hier über dieses Intervallfasten.
Und ich habe das übrigens heute wieder angefangen.
Ja, ist das der Mann, das Intervallfasten seiner Stunde, ne?
Nein, gestern Abend um 20 Uhr.
Ach komm, seitdem bist du jetzt komplett nur noch auf Sassekorn?
Ja, 16:8.
Cool. Und hilft's? Wie sieht er aus, Daniel?
Ich weiß es eben nicht, weil ich kann den einzelnen Artikel nicht kaufen.
Ja.
Wie es bei mir nicht funktioniert.
Nee, bei Herrn Pähler.
Bei mir sieht es perfekt aus.
Ein Strich in den Münster.
Ist moppelig wie immer. Aber die.
Hallo?
Aber was ich tatsächlich finde, ich konnte nicht den Einzelnen kaufen, sondern hätte da gleich Mitglied werden müssen.
Aber sorry, die Geschichte mit dem Intervallfasten ist aber schnell erzählt. Dafür Geld auszugeben, da bist du jetzt der letzte Doofe, dem sie dann auch was aus der Tasche ziehen.
Ich glaube, das gibt es auch irgendwo dann doch auch.
Aber das ist ja der Trick.
Also aber ich dachte, vielleicht erfahre ich beim Spiegel ein bisschen mehr.
Dann kommt die nächste Geschichte, die dich interessiert. Wahrscheinlich so eine Strukturgeschichte über Bundesverfassungsgericht oder so. Und dann kommt die vierte und dann kommt die fünfte und irgendwann ist der Punkt erreicht, wo du sagst, so, jetzt habe ich schon so viel und die kann ich dann ja auch alle nachlesen, die mit dem Intervallfasten, jetzt lohnt sich das. Mhm. Das, das, das steckt da auch dahinter. Also diese Ansammlung, du bist erst sauer, verdammt, ich kriege diesen einen Artikel nicht, den du aber früher über Laterpay auch nicht gekriegt hast, weil die irgendwie, das dauert ja 3 Stunden, bis du dich da irgendwie eingeloggt hattest. Also insofern, ja. Ich finde dieses Prinzip vom New Yorker zum Beispiel ganz gut. Die schenken dir, glaube ich, 3, 4, 5, 6 Artikel im Monat und dann irgendwann bling, sagen sie, so, jetzt wird gelöhnt. Heute habe ich zum Beispiel dem Guardian 10 Pfund überwiesen, weil ich den Guardian einfach erstmal grundsätzlich gut finde und ich weiß, dass es denen nicht so gut geht und ich habe da schon mehrfach Geschichten gelesen und die bitten immer so nett. Die sagen, du musst nicht, aber du könntest. So britisch.
Ich finde gut, dass wir hier beim Thema Datenwahnsinn auch über funktionierende Paid-Modelle sprechen.
Passt auch, ne?
Jetzt lass uns auch noch mal ein bisschen über Bösewichte sprechen. Wer war eigentlich böser, was irgendwie Mark Zuckerberg und Sheryl Sandberg?
Ja.
Oder, okay, dann DSGVO-Erfinder.
Wer ist denn der andere?
Hans-Georg Maaßen könnte man auch noch mit da reinholen.
Ach, aber der ist doch nur Bauernopfer.
Ach, hör auf, Bauern. Das ist wieder so eine Alt-Right-Theorie. Der ist überhaupt nicht Bauernopfer. Der hat sich als Geheimdienstchef eigentlich unmöglich gemacht. Übrigens, da sind wir bei einem interessanten Thema, das auch nichts mit Daten und KI zu tun hat. Die Taz hat eine wirklich bemerkenswerte Geschichte über das Netzwerk Hannibal gemacht. Also so einen Geheimbund rechter Bundeswehrler, auch durchaus höhere Offiziere, Geheimdienste, Polizei, die schon Waffendepots angelegt haben und Umsturzpläne. Also es liest sich fast so ein bisschen wie so eine Putschgeschichte und ich hatte den Eindruck, das ist sowohl in der Politik als auch in den restlichen Medien total untergegangen.
Ich weiß
jetzt nicht, wie ich von Hans-Georg Maaßen dahin komme, aber wir wollten ja über Daten reden.
Aber wenn wir da mal kurz bleiben bei Hannibal, da wurden wir auch häufig darauf angesprochen von einigen Hörern, die sagten, warum wird das Thema in den Medien nicht groß gemacht?
Ja.
Wir wollten gerne drüber sprechen bei uns in der Sendung, aber die Taz wollte nicht mit uns drüber reden.
Ach was.
Ich kann aber so ein paar aus unterschiedlichen Redaktionen, haben wir da auch mal drüber gesprochen, was machen wir mit dem Thema?
Die sagen, das stimmt nicht.
Nee, das Problem ist einfach, da kannst du nicht einfach da, die Quellen, das ist eine beeindruckende Recherche, die wir da gemacht haben, aber die kann man nicht einfach nachplappern. Das heißt, erstmal das nachzurecherchieren ist ein immenser Aufwand und die hatten da halt auch nicht einfach 2 Quellen. Und dann ist es auch nochmal, glaube ich, ein Unterschied.
Aber du würdest sagen, die Geschichte ist hart, die stimmt.
Ja, absolut. Aber,
ja, eben.
Aber
und dann kann man die doch nacherzählen.
Also mittlerweile muss ich sagen, in den Redaktionen, die Geschichten nacherzählen, die sich nur auf ein Medium verlassen, extrem schwierig, wenn da nicht die unterschiedlichen Quellen nachvollziehbar sind.
Ich sage nur mal, das Ganze wäre ein muslimisches Netzwerk gewesen von Menschen aus einem anderen Kulturkreis. Was meinst du, was diese Geschichte durch die Decke gegangen wäre, eine Quelle hin oder her? Sorry.
Das können wir jetzt nicht widerlegen, denke ich.
Nein, das ist einfach mal eine kühne Behauptung, aber das ist ja auch mein Beruf. Mhm. Schön, wie wir immer wieder über Daten reden.
Ich kann auch, hatten wir vorhin über die Datenfrage eigentlich gesprochen, wie viele Frauen beim CDU-Parteitag waren?
Ja.
343 und 658 Männer.
Also ein Drittel. Das heißt, daran kann es schon mal nicht gelegen haben, dass AKK gewonnen hat. Weil es ist ja nicht so, das ist nicht mal halbe halbe. Insofern hätte da Fritze Merz eigentlich einen Vorteil gehabt.
Wir schlagen das 4. Kapitel auf.
Und wir haben immer noch nicht über Daten geredet.
Das macht nichts.
Okay, aber ich finde, Facebook.
Reden wir über Facebook.
Ganz kurz nur mein Vorschlag. Facebook sollte eine Gebühr erheben müssen für die Benutzung. Je länger man das benutzt, desto teurer wird es. Ich habe neulich mit dem Hirnforscher Gerd Gigerenzer gesprochen, hier am Berliner Institut für Lernforschung. Wahnsinnig kluger Mensch. Und der sagt einfach, dass ganz viele Gebrauchen von Social Media führt einfach dazu, dass die Leute so ein komisches Realitätsverständnis kriegen, dass sie vereinsamen. Interessanterweise werden Frauen weniger schwanger, wenn sie die ganze Zeit vorm Computer sitzen, weil die Zahl der sozialen Kontakte einfach abnimmt.
Das könnte auch andere Gründe haben, aber...
Ja, kann auch, aber der sagt einfach, das muss so ein bisschen wie auf einer Zigarettenschachtel Warnhinweis teuer machen und so. Das darf nicht umsonst und für alle zugänglich sein. Finde ich einen interessanten Ansatz.
Aber was kann
Droge, wie eine Droge, wie Alkohol, eine Sektsteuer auf Facebook.
Muss Facebook auch die Führung austauschen?
Warum? Läuft doch.
Dann lassen wir.
Ich finde, was mich nur wundert, ist, wie der Zuckerberg bei seinen Auftritten sowohl in den USA als auch hier in Europa, wie unfassbar schlecht er gecoacht war. Also ich meine, wenn man so viel Asche hat, dann kann man sich doch wenigstens einen vernünftigen Trainer engagieren. Friedrich Merz auch, ey, welcher Vollpfosten hat die Rede geschrieben. Aber gut. Ja, das habe ich zu Daten zu sagen.
Ich finde, im letzten Kapitel sollten wir uns noch über Sprache unterhalten, die, glaube ich, auch eine große Rolle gespielt hat. Framing ist ja so eine Art Thema, zu einem Thema geworden, was viele fasziniert, aber einige sagen auch so, wir können jetzt nicht alles auf Framing reduzieren, aber auch eine gewisse Art, inwieweit wir mit Sprache in der Berichterstattung, auch in der Themensetzung, die Radikalisierung oder auch vielleicht eine Spaltung dann auch noch tatsächlich unterstützen. Wir haben ja gerade schon kurz angedeutet, dass natürlich auch nur wenn man sich sehr radikal ausdrückt, noch Gehör findet.
Wer ist eigentlich, ich stelle mal so eine total provokante Frage, gerade so in Deutschland der Sprachpapst? Wir hatten ja ganz früher, hatten wir Wolf Schneider und dann kam Bastian Sigmar eine Weile. Mhm. Und so, aber haben wir eigentlich gerade so einen Sprachwart, der mal so ein bisschen aufpasst und guckt, so diesen Oberdeutschlehrer der Nation? Ich finde, das wäre mal dringend nötig.
Was ist mit Elisabeth Wehling?
Elisabeth Wehling ist halt Psychologin mit ihrer Framing-Theorie und nicht so ein Sprachwart.
Sie ist übrigens 2 Jahre jünger als Herr Pähler.
Und deutlich erfolgreicher.
Ach, definitiv.
Die hat was geschafft, aber gut. Ich mach mal was ganz Provozierendes. Ja, ich bin heute echt total krawallig gebürstet. Alles das, was ich unter diesem Deckmantel von Comedy verbirgt. Ob das auch die Heute-Show ist oder die ganzen Spaßmacher, die über YouTube millionenfache Verbreitung haben. Das sind schon auch schon Radikalisierer, weil die natürlich auch immer mit diesen gut-böse, doof und döver Mustern arbeiten. Da geht dann halt jemand auf den Parteitag und stellt eine blöde Frage und jeder Politiker sieht dann halt ein bisschen doof aus. Also dieses Verächtlichmachen von Institutionen und ihren Handelnden, das macht nicht nur die AfD, das machen auch so Abiturientenbespaßer. Jan Böhmermann segelt da immer wieder so ganz knapp dran vorbei, der haut irgendwie richtig einen raus und dann macht er wieder richtig guten Journalismus. Ich meine, diese Geschichte über die Paketboten, die da zu Weihnachten als Sub-Sub-Sub-Sub-Unternehmer ausgebeutet werden, das ist so ein Stück, das hätte man sich auch von anderen Medien gewünscht und der erreicht dann natürlich auch junge Leute mit solchen wirklich relevanten Themen. Davor habe ich großen Respekt, wie der das hinkriegt. Auf der anderen Seite ist die Sprache der Comedians, die ja immer so, haha, darf man sagen, ist man lustig, ich finde die zum Teil echt problematisch. Und auch nicht mehr so lustig. Ich finde den Heute-Show, die Gagschreiber, die haben es echt drauf. Ich schätze Micky Beisenherz, sehr großartiger Kollege, oder die anderen, Sophie Passmann und solche Leute. Aber auf der anderen Seite, die machen natürlich genau das, was sie der AfD vorwerfen. Zuspitzen, polarisieren. Nicht gut.
Aber haben die das nicht schon immer getan und fällt das nun jetzt im Lichte der gesamten Diskussion mehr auf?
Ja, es kriegt jetzt einfach auch einen anderen Wumm. Ne? Wenn du früher das im Scheibenwischer gemacht hast, dann haben das halt so ein paar Studienräte geguckt und sich beömmelt. Heute kriegt das so eine andere Reichweite. Und mit Sprache umgehen, ja, für uns Journalisten ist das eh wichtig, aber es gilt eben auch für die Randbereiche des öffentlichen Darstellens.
Was möchten Sie auf jeden Fall aus dem Jahr 2018 nicht mit ins Jahr 2019 nehmen? Aus der Medienszene?
Ich möchte was mitnehmen.
Was denn?
Ich war in der Jury-Sitzung des Lead Awards, die da irgendwann im ersten Dezember-Drittel vergeben worden sind. Und die Szene, die mich im Herzen, ihr glaubt ja gar nicht, dass ich sowas habe ich aber doch, die mich im Herzen berührt hat, war wie Tim Klotzek und Christoph Arment. Also die beiden Ultra-Konkurrenten, Zeitmagazin gegen SZ-Magazin, die auch immer alle möglichen Preise abräumen. Wie unglaublich friedfertig und kollegial und nett die miteinander umgegangen sind. Vor 10 Jahren hätten die sich noch, wären es wahrscheinlich auch andere Akteure gewesen, aber hätten sich solche Leute mit dem Hintern nicht angeguckt und hätten sich verächtlich gemacht und so. Und du merkst bei Print einfach dieses wachsende Bewusstsein, wir sitzen in einem Boot, unsere Auflage fällt nicht einzeln, sondern gemeinsam. Letztendlich müssen wir alle zusammenhalten und wir haben großen Respekt vor dem, was andere machen. Das ist eine neue Kultur des Umgangs und die würde ich wahnsinnig gerne mitnehmen ins neue Jahr. Man kann bei aller Konkurrenz kann man immer noch fair miteinander umgehen, sogar freundschaftlich.
Finde ich
ganz groß.
Ein guter Appell. Und da sagen wir danke für den Besuch, Hajo Schumacher.
Es war mir ein Fest.
Schöne uns Feiertage. Erst. Wir hören uns nächste Woche wieder. Und bis dahin wünschen wir euch eine mediale Zeit.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien.
Jeden Donnerstag um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.